Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Jurassic World, die Wiedergeburt von Gareth Edwards. Es entbehrt nicht einer gewissen Lächerlichkeit, wenn jemand auf 5 Meter Entfernung mit einer Seenotfackel winkend dasteht und die anderen Figuren rufen, seht dort, da ist er. Ja, da ist er. Das Offensichtliche wird noch einmal gesagt. Die Gesichter der Schauspieler dienen dazu, dass wir Zuschauer, deren Grimassen im Kinosessel sitzend nachahmen. Große Augen machen, den Mund staunend aufsperren, furchtsam eine Augenbraue heben. Spielbergs Kino bzw. Spielbergs Blockbuster-Kino war ja genau darauf immer ausgelegt, Eindeutigkeit herstellen zwecks leichter Verständlichkeit. Und so gab es wenige Formen, die sich dann im Blockbuster durchgesetzt haben. So auch jetzt hier in diesem Film. Im Prinzip waren das von Anfang an Thumbnail-Gesichter, die wir dort gesehen haben. Man kann Jurassic World Rebirth zugutehalten, dass wir es mit einem übersichtlich angelegten Film zu tun haben. Kamera und Schnitt verorten die Action-Szenen ganz konkret. Nicht ist das vergleichbar mit den Jurassic World-Filmen der letzten Jahre oder anderen Blockbustern, die ein Delirium nach dem anderen aus Spezialeffekten auslösen. Mitunter nähert sich der neue Teil der Reihe dem dokumentarischen Tierfilm an, wenngleich die Animationen doch an manchen Stellen ein bisschen schludrig programmiert sind, so dass die Imposanz der Bilder geschwächt wird. Halten wir uns jedoch nicht jetzt mit Geschmäcklerischem auf, stürzen wir uns hinein in die Mission. Die internationale Ordnung erleben wir derzeit fragmentiert. Eine Solidarität ist selten noch zwischen den Ländern zu finden. Das sah man schon bei den Corona-Impfstoffen. Das sieht man auch jetzt, wo die Entwicklungshilfen zurückgefahren werden. Der Film will also hier möglicherweise einen Kontrapunkt setzen. Wie geht Hollywood überhaupt mit den Menschen um, mit Verlusten? Ist dies ein menschenfreundlicher Film? Nein, eigentlich nicht, aber er tut so. Nach dem Ausbruch von T-Rex und weiteren Dinosauriern in einem Forschungszentrum vor 17 Jahren und einigen tödlichen Angriffen wurde die Forschung eingestellt. Man hat die Dinosaurier in Äquatornähe auf Inseln verfrachtet. Dort sollen sie bleiben und niemanden mehr stören. Aber auch die Menschen sollen nicht mehr dorthin. Es gilt ein striktes Reiseverbot. Darauf hat sich die internationale Staatengemeinschaft, die offenbar noch intakt ist, geeinigt. Martin Krebs, der Chef eines Pharmaunternehmens, hat aber vor, ein Medikament gegen Herzerkrankungen zu entwickeln. Ein Fünftel der Bevölkerung stirbt an Herzkrankheiten, also muss doch da etwas zu machen sein. Und das Blut der Dinosaurier, das könnte helfen, dieses Medikament herzustellen. Krebs ist aber nicht der große Menschenfreund, sondern er erhofft sich ein Milliardengeschäft. Allein kann Martin Krebs nicht dorthin, weshalb er für etwa 10 Millionen Dollar eine erfahrene Söldnerin, die für Geld zu allem bereit ist, anheuert, nämlich die von Scarlett Johansson gespielte Sora Bennett. Außerdem wird der etwas ängstliche Paläontologe Dr. Loomis, er trägt als einziger und als Ausweis seiner Intellektualität eine Brille, als Berater mitgenommen. Es geht nicht darum, die Dinos zu fangen und vielleicht sogar zu töten, sondern man will ihnen nur etwas Blut abnehmen. Der für einen Abenteuerfilm typische Handlungsaufbau sieht dann vor, dass nicht eine Blutprobe allein genügt, sondern jeweils muss ein Dino zu Wasser, zu Land und zu Luft zum Aderlass. Das Team, das sich auf einem Boot der verlassenen Insel nähert, wird ergänzt von Leuten, die Zora bereits gut kennt von vergangenen Missionen. Da ist zum einen Kapitän Duncan Kincaid, gespielt von Mahershala Ali. Zudem gibt es in der Bootscrew noch Nina, Leclerc und Bobby. Zu der Truppe später stößt noch, weil es ja immer in so einem Blockbuster noch normale Leute geben muss, die Familie Delgado hinzu. Sie ist eigentlich auf einem Segeltörn, aber der gerät ganz schön schief. Da ist also der Vater, seine erwachsene Tochter, deren anstrengender Freund und noch eine kleine Tochter. Das Blockbuster-Kino will immer wieder ethische Fragen verhandeln. So ist es auch hier. Von Anfang an ist dies auch als Thema gesetzt. Menschen müssen mit Herzmedikamenten gerettet werden, wenngleich klar ist, gerettet wird nur, wer zahlungskräftig ist. Wir leben im Kapitalismus und Martin Krebs trägt die Charaktermaske des Kapitals. Der Forscher Dr. Loomis vertritt eine andere Ethik. Zunächst einmal ist ihm sehr wichtig, dass die Dinosaurier nicht zu Schaden kommen. Und er ist auch ein Vertreter der Aufklärung und dem damit verbundenen Universalismus. Er will nämlich später Zora dazu bringen, dass die Blutproben allen zur Verfügung gestellt werden, sodass wirklich alle auf der Welt diese Medikamente entwickeln können und nicht nur ein einziger Pharmakonzern. Er beschwört also noch einmal die Menschheit, von der man sich ja gerade vollends verabschiedet. Schlussendlich scheint der Film auch diese Haltung von Dr. Loomis zu übernehmen. Damit setzt der Film offenbar einen Kontrapunkt, denn wir haben es schon bei den Corona-Impfstoffen gesehen, dass die Länder, die nicht so zahlungskräftig waren, auch so schnell keine bekommen hatten. Und jetzt, wo die US-Entwicklungshilfe gestrichen wurde, rechnet man mit zusätzlich 6 Millionen AIDS-Toten in den nächsten 4 Jahren. Andere reiche Länder könnten dann natürlich einspringen, tun es aber nicht. Deutschland hatte ja ursprünglich einmal vorgesehen, für jeden Euro, der in die Aufrüstung gesteckt wird, auch 1 Euro für die Entwicklungshilfe bereitzustellen. Aber durch die Konstrukte aus Sondervermögen und so weiter hat man es dann geschafft, genau dies zu umgehen. Ja, man hat die Entwicklungshilfe sogar gekürzt und will sie noch weiter kürzen. Trotzdem kann man jetzt nicht behaupten, dass der Film mit seiner universalistischen Ausrichtung eine dezidierte Kritik an der aktuellen Politik übt. Dafür wird das alles zu zaghaft vorgetragen, zumal hier die private Wirtschaft, also Martin Krebs, als Problem hingestellt wird, wo es ja aktuell die Staaten sind, die solche Programme nicht bereit sind zu finanzieren. Scarlett Johansson als Zora steht für die nihilistische Position. Mir ist alles egal, ich denke an mein Glück und will deshalb viel Geld haben, um endlich nicht mehr arbeiten zu müssen. Mir ist völlig egal, für wen ich arbeite. Aber so ganz unethisch ist sie denn doch nicht, denn es stellt sich sehr bald schon die Frage, Geld oder Leben. Nämlich als diese schon erwähnte Familie Delgado in Seenot gerät, 28 Meilen entfernt vom Boot dieser Mission, da überlegt man, ob man jetzt die Mission, man ist ja kurz vor dieser Dinosaurierinsel, noch einmal unterbrechen soll, um diese 4 Personen zu retten. Soll man also tatsächlich jetzt riskieren, dass man doch noch entdeckt wird, dass man die Mission nicht so durchführen kann, wie eigentlich geplant, nur weil da 4 Menschen in Seenot sind? Jetzt zögert plötzlich auch Zora. Sie, Kincaid und Dr. Loomis werden dafür sein, dass man sich, wo man doch diese Mayday-Rufe hört, diesen Menschen annimmt, während Martin Krebs und Tim-Mitglied Bobby dagegen sind. Während für das Kapital der Einzelne nicht zählt, stellen Zora, Loomis und Kincaid, die alle Geld bekommen, ihre ökonomischen Interessen zurück. Wir müssen hier ganz kurz einen Exkurs machen und unterscheiden zwischen einer konsequenzialistischen und einer deontologischen Moral, um es vielleicht ganz kurz zu machen und runterzubrechen. Bei der konsequenzialistischen Moral geht es um die Frage, darf der Arzt einen töten, um 4 zu retten oder einen sterben lassen, um 4 zu retten? Die konsequenzialistische Moral sagt ja, die deontologische sagt nein, so einfach geht das nicht, denn jeder Mensch, jedes Leben hat einen Wert an sich. Martin Krebs verfolgt teilweise eine konsequenzialistische Ethik, wenn er argumentiert, dass nun jetzt diese Mission einfach wichtiger sei und möglicherweise werden diese vier auch von anderen gefunden. Darum können wir uns nicht kümmern. Wir haben höhere Interessen. Außerdem wird er auch dann später die erwachsene Tochter davon abhalten, und zwar mit Gewalt, dass diese den Notruf betätigt und plötzlich ein Hilfstrupp kommt, um sie aus einer Seenot zu retten. Denn er, Martin Krebs, möchte nicht, dass die Mission entdeckt wird, dass plötzlich das Militär sie davon abhält, diese Dinosaurierinsel zu besuchen. Nun ist es aber so, dass er jetzt nicht nur den Menschheitsgedanken vor Augen hat, sondern ja primär dies alles tut aus einem Profitinteresse. Insofern ist es hier nicht die rein konsequenzialistische Lehre, sondern sie wird gepaart mit ökonomischen Interessen. Allerdings können wir genau dies ja in der Wirklichkeit laufend erleben, denn auf diese Paarung zwischen Konsequenzialismus und Kapitalismus läuft ja auch das hinaus, was Jeff Bezos oder Elon Musk vorschwebt, wenn sie immer wieder sagen, ja, wir müssen in Milliarden mehr Menschen denken, jetzt ist es entscheidend, dafür zu sorgen, dass wir tausende Mozarts bekommen und nicht nur einen Mozart. Da sagen sie auch jetzt diese kleinen Probleme, Entwicklungshilfe und so, das hat uns jetzt alles nicht zu interessieren. Unsere Mission, unsere Menschheitsmission, wo nur die große Zahl regiert, die ist ja eine ganz andere. Und natürlich unterstützt genau dies immer ihr Geschäftstreiben. Nun geht es also darum, diese vier Menschen doch auf hoher See zu retten und zugleich aber auch die Menschheit von Herzerkrankungen zu befreien. Der Philosoph Thomas Nagel hat in seinem Buch Moralische Gefühle, moralische Wirklichkeit, moralischer Fortschritt sich mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit Gefühle moralisch sind. Und sie sind es, unsere Intuition gründet durchaus auf moralischen Überlegungen. Denn wir alle stutzen ja erst und fragen uns, Moment, kann man jetzt einfach eine Mission fortsetzen? Muss man nicht diese vier Menschen retten? Und selbst auch Martin Krebs, der die Frage zwar so beantwortet, dass er sagt, die Mission geht über alles, ist ja doch bereit, sich überhaupt dieser ethischen Frage zu stellen. Das heißt, bei jedem gibt es so einen kleinen Widerstand, ein Gefühl, das sagt, Moment, ich muss da noch einmal drüber nachdenken. Aber tatsächlich sagt Nagel auch, dass die konsequenzialistische Ethik immer dominanter wird. Er sagt, die Frage, die ich stellen möchte, lautet, ob wir bei dem Blick von außen auf uns dahin gelangen sollten, unser Festhalten an Rechten und Deontologie als eine unnötig überladene moralische Auffassung zu betrachten, mit der die Ansprüche der Person, die uns gegenübertritt, übergroß dargestellt werden und unsere Rationalität eingeschränkt wird. Also nach dem Motto, die Mission ist doch jetzt wichtiger, es geht doch um die Menschheit. Wäre es demnach ein Fortschritt, wenn wir die auf Individuen zentrierte deontologische Auffassung und die auf sie zurückgehenden Intuitionen nicht mehr als fundamentale moralische Leitlinien verwenden würden? Ich glaube, es würde etwas verloren gehen. Die menschliche Moral wird sich zweifellos weiterentwickeln und vielleicht wird sie sich in eine konsequenzialistischere Richtung bewegen. Doch die vollkommen andersartige Form, Individuen wertzuschätzen, indem man sie, komme was wolle, jeweils für sich anständig behandelt und eine solche Behandlung auch für sich selbst einfordert, gehört ganz wesentlich zu unserem Leben. Am wichtigsten ist allerdings, dass sie eine unverwechselbare Art des Denkens dafür ist, wie wir uns aufeinander beziehen, die Quelle unserer sich ständig weiterentwickelnden Interpretationen der Statusgleichheit von Menschen als Inhabern von Menschenrechten. Die Statusgleichheit ist hier das entscheidende Wort und wir kommen genau darauf noch einmal zu sprechen. Zunächst einmal wirkt es so, als würde Jurassic World Die Wiedergeburt ein, ja, moralisch einwandfreier Film sein, deontologisch geprägt. Mitnichten ist dies aber so. Und wir können es schon an der Tonalität merken. Wir brauchen uns noch gar nicht tief in irgendwelche ethischen Debatten zu verstricken. Wir merken schon, hier stimmt doch irgendetwas nicht. Es gibt unglaublich viele alberne Passagen, blöde Gags. Und dazwischen gibt es immer wieder den Tod, die Thematisierung von Verlust, aber auch den konkreten Verlust, den wir sehen, wenn wieder ein Dino zuschnappt, wenn es mal wieder einer nicht schafft. Und das wird alles so nebenher verhandelt. Wir haben so ein allerlei von Gefühlen. Und dabei soll das auch der lustige Familienfilm sein. Es soll der spannungsreiche Monsterfilm werden. Der Film, der Blockbuster, der uns staunend macht, ob der Größe dieser wunderlichen Tiere. Es ist ganz eigenartig, was da so alles nebenher passiert. Denn offen thematisiert werden schon Verluste. Da ist die Familie Delgado, die Mutter ist abwesend, wir erfahren nicht, was mit ihr ist, ob sie möglicherweise verstorben ist. Dieser Segeltörn soll jedenfalls den Zusammenhalt der Familie stärken. Da ist der Kapitän Kincaid. Er lebt, so erfahren wir in einem Dialog, den er mit Zora hat, inzwischen getrennt von seiner Frau. Beide haben sie den Tod des gemeinsamen Sohnes nicht überwinden können. Zora wiederum hat ihren Freund bei einem Einsatz verloren. Außerdem ist auch ihre Mutter verstorben. Wie geht nun aber die Erzählung selbst vor? Ist das ein ethischer Umgang mit Figuren? Gibt es da das, was man als Gleichrangigkeit bezeichnen kann? Geht es hier tatsächlich darum, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist? Zunächst einmal sieht es ja, was die Plotkonstruktionen anbelangt, so aus, dass man sagt, wir brechen die Mission lieber ab, sorgen uns erstmal für die, die in Seenot sich befinden und dann können wir die Mission noch einmal fortsetzen. Aber wenn man dann sich anschaut, wie die Emotionen von uns Zuschauern gelenkt werden, mit wem wir Mitleid haben sollen, wo wir mitfiebern sollen, dass bitte nicht da der Dino zuschnappt, sondern dass diese Figur dann überlebt. Dann ist vollkommen klar, nein, hier gibt es keine Gleichrangigkeit. Im Film unterscheidet man ja für gewöhnlich zwischen Hauptdarstellern und Nebendarstellern. Und das soll aber noch nichts eigentlich über die Gleichrangigkeit des Menschen aussagen. Hier aber im Blockbuster-Kino, in diesem Film konkret, geht es genau darum, dass wir sagen, naja, die Nebendarsteller, die sind ja nicht so wichtig. Die erleben da so eine Art Kollateralschaden. Nun, dann sind sie halt nicht mehr da, dann werden sie gefressen. Schade um den lieben Kollegen von Kincaid. War doch ein super Kerl, aber jetzt geht es weiter. Und interessanterweise erleben diese Figuren nicht nur diese Verluste aus der Vergangenheit noch einmal, indem sie sie thematisieren, sondern sie erleben sie konkret, während sie diese Mission da haben. Es sterben mehrere, aber es ist immer nur in diesem Film Zeit für 20 Sekunden Trauer und dann muss es ja auch weitergehen. Und bald kommt auch schon wieder irgendein Gag. Das heißt, es ist ein sehr unethisches Umgehen mit diesen konkreten Verlusten und die Gleichrangigkeit wird stark in Frage gestellt deshalb, weil man sagt, naja, aber hier ist die Emotion doch auch nicht so groß. Machen wir das mal an einem konkreten Beispiel fest. Zunächst einmal gibt es da viele unsinnige Handlungselemente. Da ist ein schlafender T-Rex und sollte man da in der Nähe sein, denkt man sich, glücklich, dass er schläft, nun jetzt aber auf und davon, aber nein, die ältere Tochter muss natürlich erst einmal sich ganz nah ranwagen und dann irgendein Schlauchboot suchen gehen, man fragt sich auch, was wollen sie mit diesem Schlauchboot jetzt anfangen, sie sind eh zu weit weg vom Land, wie wollen sie damit weiterkommen, aber ja, das muss dann ausgepackt werden und natürlich bei all dem Krach, den man verursacht, weckt man dann T-Rex. Es kommt dann zu einer dramatischen Szene, der dramatischsten im gesamten Film. Im Fluss ist T-Rex, die Familie Delgado versucht zu entkommen. Drei schaffen es auch, aber ausgerechnet die kleine Tochter, die klemmt unter dem Boot fest und T-Rex kommt mit seinen Riesenpfoten und tritt auf dieses Boot, schleudert es in die Luft und der Film spielt genau mit dieser Angst, dass wir jetzt Angst darum haben, dass ausgerechnet dieses kleine, liebe, etwas ängstliche Mädchen von T-Rex getötet wird. Hier erleben wir so eine typische Hollywood-Emotionslenkung. Dieses kleine Kind darf doch nicht sterben. Die Wirklichkeit aber schert sich ja um eine solche Emotionslenkung und um eine solche Sympathievergabe überhaupt nicht. Es wäre im Prinzip sogar ethischer, man wäre bereit, jetzt dieses Kind sterben zu lassen. Dann würde nämlich diese ganze Konstruktion einmal zusammenbrechen, dass man immer glaubt, dass man sagt, naja, die Guten überleben oder die, die uns besonders wichtig sind. Und so ist es ja in Hollywood häufig und auch hier wieder. Die Figuren, die uns nahestehen, mit denen wir schon einige gefühlige Momente geteilt haben, die müssen natürlich überleben. Die Figuren, die uns ein bisschen mehr auf Distanz begegnen, wie zum Beispiel Leclerc oder Nina, da ist es egal, wenn die irgendwann in den Rachen eines Dinosauriers fallen. So ist es ja auch, wenn wir heute das Leid in der Welt betrachten. Es wird ja tatsächlich die Gleichrangigkeit permanent in Frage gestellt. Über Nähe und Distanz. Als seien die Menschen in der Ferne, sagen wir die AIDS-Toten in Mosambik, nicht so wichtig wie die AIDS-Toten in New York. Dabei ist die Gleichrangigkeit eben eine Gleichrangigkeit, bedeutet jeder Mensch ist gleich viel wert. Wie werden nun die Zuschauer-Emotionen gelenkt? Früher hat man das auf rassistische Weise häufig getan. Da war immer klar, die Schwarzen sterben zuerst und dann kommen die Mexikaner und die Weißen überleben. Da gibt es in Hollywood viele Beispiele. Hier jetzt in diesem Film geht es vor allem über Sympathie. Wen finden wir besonders nett? Und wer hat es auch sonst verdient, gefressen zu werden? Nämlich sowohl Martin Krebs als auch Bobby sind nicht besonders sympathische Typen. Die haben es dann eher schon verdient. Und es geht natürlich um Relevanz. Welche Figuren tragen wirklich die Geschichte voran und wer gehört nur irgendwie zur Crew? Das heißt, die Gleichrangigkeit wird hier in Frage gestellt bei diesen Selektionsspielen. Wen darf man opfern, um es sich mit dem Publikum nicht zu verscherzen? Diese Frage nämlich stellt sich eigentlich der Film. Und so ist es immer sehr knapp. Die Spannungsmomente sind wie üblich, ja, das Tier, das Große ist schon sehr nah. Aber wenn die Figur sympathisch genug ist, dann darf sie überleben. Sonst nicht. Der Mensch wird hier zur Spielmasse. Der Rest ist Kollateralschaden. In gewisser Weise hat Top Gun 2 viel höhere ethische Standards. Denn dort soll tatsächlich niemand sterben. Hier ist es egal. Und schließlich gibt es noch das klassische Blockbuster-Element. Einer muss sich opfern, um viele zu retten. Es ist dann wie immer die freie Entscheidung des Helden, das zu tun. Es ist hier Kincaid. Diesen haben wir aber im Gegensatz zu seinen bereits toten Teammitgliedern so sehr ins Herz geschlossen, dass er dann doch noch überleben darf. Denn plötzlich geht es doch darum, nur noch die Menschheit zu retten. Der Film appelliert aber eigentlich an unsere egoistischen Gefühle. Nur die für uns schmerzhaften Verluste sind zu vermeiden. Die anderen sind egal. Wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.